In dieser Woche mussten wir in Villingen ein Gemeindeglied beerdigen. Günter Treude war eine beeindruckende Persönlichkeit. Er machte um sich selber kein Aufsehen, aber er lebte einen Glauben, der ansteckend war und der ihn durchgetragen hat durch die 89 Jahre seines Lebens. Glaube, der durchträgt. Glaube, der standhält. Das wünschen wir uns. Ein Glaube, der Leben erhält, bereichert und weitet. Ein Glaube, der uns birgt in Gottes Hand. Das wäre doch gut. Doch wie finden wir solch einen Glauben? Dieser Frage möchte ich heute Morgen nachgehen. Glaube entsteht zuallererst in der Begegnung mit Gott. Es ist eine Wechselbeziehung zwischen Gott und Mensch. Abraham geht in der Nacht vor das Zelt, schaut hinauf in den Sternenhimmel und hört: So zahlreich wie die Sterne, so zahlreich werden deine Nachkommen sein, verspricht ihm Gott. Und Abraham glaubte dem Herrn, so heißt es im ersten Buch Mose. In der nächtlichen Begegnung mit Gott wächst Glaube. Aus diesem Glauben wächst Vertrauen, dass von Abraham, dass sein Weg durchs Leben von Gott geführt und begleitet ist. Glaube ist also so ein grundlegendes Vertrauen, das mein Leben bestimmt. Wir verlassen uns auf ein Gegenüber, auf Gott. Wir vertrauen uns ihm an. Ist der Glaube dann ein Gefühl, ein vertrauensvolles Gefühl? Oder ist der Glaube der Wille zum Vertrauen? Ein Wille, der gestärkt werden muss, wenn Glaube den Herausforderungen des Lebens standhalten soll? Glaube ist sicher nichts, was ein Mensch gegen seinen Willen tut. Wir glauben freiwillig, vertrauen aus freien Stücken unserem Gott. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die von sich sagen: Ich würde gerne glauben, aber ich kann es nicht. Mir fehlt das religiöse Gen, sagte einmal eine Bekannte zu mir, als wir über den Glauben sprachen. Unser Wille reicht also nicht aus, um Glauben wachsen zu lassen. Glauben ist eine Entscheidung zum Vertrauen und gleichzeitig noch viel mehr. Wer glaubt, lässt gelten, dass Gott sein Leben hält, dass er uns vertrauenswürdig ist und dass er sich uns zuwendet. Mit unserem Gefühl können wir das, was Glauben bedeutet, vielleicht sogar besser ergründen. Gefühle sind umfassender, als unser Verstand und unser Wille es begreift. Voll Vertrauen können auch schon kleine Kinder glauben. Sie glauben, auch wenn ihr Vertrauen noch nicht ausreicht. Sie glauben, auch wenn ihr Verstehen noch nicht ausreicht. Sie glauben, auch wenn ihre Entscheidung zu einem freien Willen, sich entscheiden für den Glauben, dafür einfach noch nicht genug Verständnis vorhanden ist. Also ist Glaube ein Gefühl. Und für einen Glauben, der standhält, braucht es dann emotionale Höchstleistungen. Ein innerer Druck, der aufgebaut wird, damit wir als Glaubende erreichen, was wir uns vornehmen? Gewinnen wir so einen Glauben, der durchträgt, auch in Krisen? Einen Glauben, der uns durchdringt und Berge versetzt? Jesus setzt andere Maßstäbe. Da kommt einer zu Jesus und bittet ihn, er möge seinen kranken Sohn heilen. Der Mann hatte die Jünger von Jesus zuvor schon darum gebeten, aber sie haben es nicht geschafft. Jesus heilt den Jungen und scheint zu staunen, dass seine Jünger es nicht tun konnten. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen, beweg dich von hier nach dort, und er wird sich bewegen. Ein Senfkorn ist wirklich klein. Ein Stecknadelkopf ist schon größer als ein Senfkorn. Aus diesem kleinen Glauben soll etwas Gewaltiges werden, sagt Jesus. Etwas Großes kann daraus werden, etwas Starkes. Irgendwie passen unsere normalen Maßstäbe beim Glauben nicht zurecht. Selbst ein winziges Kornglaube, so klein wie ein Senfkorn, hat gewaltiges Potenzial in sich. Was ist das, was dem Glauben trotz seiner Kleinheit diese Sprengkraft verleiht? Müssen wir uns eben doch besser anstrengen mit dem Glauben? Mehr beten? Intensiver in der Bibel lesen? Regelmäßiger im Gottesdienst sein? Na, vielleicht sollte ich das heute Morgen ja predigen, das wäre vielleicht das Richtige. Aber nein, ich glaube, darum geht es nicht. Macht Jesus seinen Nachfolgern in der Erzählung aus Matthäus eigentlich fertig? Also Leute, euer Glaube ist ja noch kleiner als ein Senfkorn, denn sonst hättet ihr das ja wohl hinbekommen müssen mit diesem kranken Jungen hier. Mahnt Jesus, dass sich die Jünger dringend einen stärkeren Glauben zulegen sollen? Nein, das tut er nicht. Die Jünger wünschten sich vermutlich einen stärkeren Glauben, weil sie nur mit dem rechneten, was ihnen zur Verfügung stand. Sie dachten, die Kraft würde aus ihnen herauskommen und sie hätten die Dinge doch im Griff. Doch die Idee mit dem Glauben, der so klein ist wie ein Senfkorn, die ist eine andere. Wir dürfen mit dem rechnen, was Jesus ist. Wir brauchen keinen starken Glauben, sondern den Glauben an einen starken Gott. Wir müssen die Dinge nicht im Griff haben. Im Gegenteil, mit einem Senfkorn-Glauben dürfen wir getrost loslassen. Doch da, wo wir überfordert sind. Wir brauchen nicht bei unseren Möglichkeiten bleiben. Wir dürfen überfordert sein, schwach und ängstlich. Die Kraft muss nicht aus uns herauskommen. Wir brauchen keinen starken Glauben, sondern den Glauben an einen starken Gott. Und wie stark unser Gott ist, das hat er in Jesus Christus bewiesen. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Zu einem Glauben, der standhält, gehört der Glaube an einen starken Gott. Die Begebenheit, die wir als Schriftlesung nach dem Bericht des Matthäus gehört haben, wird uns auch im Evangelium nach Markus berichtet. Markus hat nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Erzählung. Sie wurde ihm vielleicht auch anders berichtet. Ich lese uns noch einmal den Bericht von Markus über die Heilung eines besessenen Jungen. Und als Jesus und die anderen zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie viel Volk um sie herum versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen diskutierten. Und sogleich kam alles Volk, als es Jesus sah, in großer Erregung herbeigelaufen und begrüßte ihn. Und er fragte sie: Was verhandelt ihr da? Da antwortete ihm einer aus der Menge: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er hat einen stummen Geist. Und wenn er ihn packt, reißt er ihn zu Boden und er schäumt, knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie vermochten es nicht. Er aber antwortete ihnen: Du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu ihm. Und als der Geist Jesus sah, zerrte er ihn sogleich hin und her, den Jungen, und er fiel zu Boden, wälzte sich und schäumte. Da fragte Jesus seinen Vater: Wie lange hat er das schon? der sagte, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn zu vernichten. Jedoch, wenn du etwas vermagst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. Jesus aber sagte zu ihm, was soll das heißen, wenn du etwas vermagst? Alles ist möglich dem, der glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus nun sah, dass das Volk zusammenlief, schrie er den unreinen Geist an und sagte zu ihm, stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus und fahr nie wieder in ihn hinein. Der schrie und zerrte ihn heftig hin und her und fuhr aus. Da lag der Junge wie tot da, so dass alle sagten, er ist gestorben. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Auch der Evangelist Markus weiß davon, dass die Jünger nicht in der Lage waren, dem Jungen zu helfen. Und er berichtet von einem Gespräch zwischen Jesus und dem Vater des Jungen. Zögerlich sagt der Vater zu Jesus, wenn du etwas vermagst, dann hab doch Mitleid mit uns und helf ihm. Und Jesus antwortet, alles ist möglich dem, der da glaubt. Der Vater sieht vor sich eine unüberwindliche Hürde. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Ein Glaube, der alles glaubt, der alles umfasst, den hatte der Vater nicht. Den habe ich nicht. Und doch will ich glauben. Und doch will der Vater glauben und schreit zu Jesus, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus befreit und heilt den Sohn und damit auch den Vater. Anscheinend hat sein Glaube doch ausgereicht, oder? Als ich mir die Geschichte mehrfach durchlas, kam ich ins Fragen. Wer glaubt eigentlich in dieser Erzählung? Wer glaubt, dass Jesus alles möglich ist? Ist es wirklich der Vater, der um den Sohn bangt? Oder ist es nicht ein anderer, der hier glaubt? Beim genaueren Hinsehen habe ich den Eindruck, Jesus will den Vater entlasten. Vertraue mir doch, auch wenn dein Glaube nicht ausreicht, häng dich an meinen Glauben. Berge dich in meinem Vertrauen zum himmlischen Vater, dann wird alles möglich. Wenn Jesus es so gemeint hat, dann ist der Glaube ein mit hineingenommen werden in das Vertrauen Jesu. Ich hänge mich an Jesus mit meinem Glauben und ist er noch so klein. Und Jesus nimmt mich mit hinein in sein grenzenloses Vertrauen zum Vater. Jesus ist der Ermutiger zum Glauben, der uns einlädt, in seinen Glauben einzusteigen. Fürchte dich nicht. Glaube nur, so sagt Jesus immer wieder. So ermutigt er Martha, die weint um ihren verstorbenen Bruder Lazarus und sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und sie sieht, wie Jesus Lazarus ins Leben zurückholt. Jesus ermutigt uns zum Glauben, zum Vertrauen. Er fordert nicht einen Glauben, der standhält. Er ist nicht der harte Mann, der wie ein Geldeintreiber erst einmal kräftig fordert, um dann knausrig mit der Ware rauszurücken. Nein, Glaube ist anders. Glaube heißt Anteil haben am Vertrauen Jesu. Glaube ist ein mit hineingenommen werden in einen weiten Raum. Glaube ist ein freier Raum, ein Aufatmen können. Glauben ist ein Mitatmen mit dem lebensschaffenden Odem Gottes. Meinen eigenen Glauben erlebe ich so. So Zum Beispiel, wenn ich Menschen segnen darf und dabei erlebe, die Worte, die ich spreche, kommen nicht von mir. Ich habe sie mir nicht ausgedacht und ich höre sie selbst zum ersten Mal, wenn sie meinen Mund verlassen. Gott ist da, in meinem menschlichen Handeln. So unfertig und so kleingläubig es oft ist, Gott ist da, berührt mein Gegenüber. Gott ist da im zaghaft gesprochenen Gebet, dass er doch heilen möge. Und es bleibt in seiner Hand, ob er, für den ich bete, nun wirklich heilt. Es liegt nicht an der Stärke meines Glaubens und auch nicht an der Glaubensstärke des Kranken. Glaube ist da und er ist ein Geschenk. Manchmal sogar wie eine Überraschung. Fast lautlos tritt er in mein Herz und bringt Frieden und Entspannung mit sich. Plötzlich steht er da, Jesus, mit diesem Satz: Fürchte dich nicht, glaube nur, vertraue einfach. Glaubende Menschen haben die Atmosphäre der Heiligen Geistkraft um sich. Es ist nicht ihre, es ist nicht unsere Anstrengung, nicht unsere Leistung zu glauben. Glaube, der standhält, lässt sich hineinnehmen in das Vertrauen Jesu. Es geht nicht darum, einen besonders großen Glauben zu entwickeln. Es geht darum, sich in die Gegenwart Gottes zu begeben. In die Gegenwart dessen, bei dem man nicht anders kann als vertrauen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus hat den Leuten oft Mut gemacht. Er erzählte von seinem Vater im Himmel, von einem Vater, der die Himmel erfüllt. Von seinem Vater, der für die Lilien auf dem Feld sorgt und für die Spatzen auf dem Dach. So ist er, sagt Jesus. So ist Gott. Also entspann dich. Glaube, der standhält, ist keine Anspannung. Glaube, der standhält, ist der Glaube an einen starken Gott. Glaube, der standhält, ist das Hineinkuscheln in die bergenden Hände des Vaters. Die Erfahrung, sich anlehnen zu dürfen, anschmiegen an einen starken Gott, diese Erfahrung macht es möglich, festzustehen und standhaft zu sein. Diese Erfahrung macht es möglich, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, wie Paulus es formulierte. Aber das ist erst der zweite Schritt. Glaube, der standhält, wird geboren in der Begegnung mit Gott. In der Begegnung, die nicht nur einmal stattfindet, sondern immer wieder. Begegnung mit dem Lebendigen, mit dem, der da war und der da ist und der da kommt. Mit dem, der die Quelle des Glaubens ist. Amen.